Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Guten Morgen. Der EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfsfonds und zum nächsten Gemeinschaftshaushalt geht in den vierten Tag. Wir sprechen gleich zu Beginn der Sendung über die unterschiedlichen Verhandlungspositionen im Westen und im Osten. Wir blicken nach Spanien, wo der katalanische Parlamentspräsident möglicherweise durch den spanischen Staat ausspioniert wurde. Und zum Schluss geht es um Machtspiele und Geopolitik. Wir beschäftigen uns mit der OSZE, die plötzlich ohne Führung dasteht. Noch immer ist unklar, wie der europäische Corona-Hilfsfonds am Ende ausgestattet wird. Denn die Verhandlungen auf dem EU-Gipfel gehen in den vierten Tag. Heute Nachmittag kommen die 27 Staats- und Regierungschefs nämlich erneut zusammen. Einer der wichtigsten Knackpunkte ist nach wie vor die Forderung von den Niederlanden, Österreich, Dänemark, Schweden und Finnland, den Anteil jener Corona-Hilfen, die nicht als zurückzahlbare Zuschüsse vorgesehen sind, deutlich zu reduzieren. Zu dieser Nord-Süd-Auseinandersetzung kam auch noch die Ost-West-Problematik. Vor allem die osteuropäischen Länder wehren sich gegen die Verknüpfung der Hilfsgelder an rechtsstaatliche Prinzipien. Darüber wollen wir nun im Detail sprechen, und zwar aus der tschechischen Perspektive. Ich bin verbunden mit Peter Lange, unserem Korrespondenten in Prag. Herr Lange, mit welchen Erwartungen blickt man denn in Prag auf den Ausgang dieses Gipfels?
Also nach dem, was Andrej Babiš, der Ministerpräsident, gestern Nachmittag aus Brüssel mitgeteilt hat, ist Tschechien mit dem Verhandlungsverlauf gar nicht so unzufrieden. Nach dem Vorschlag, der gestern Nachmittag von Ratspräsident Michel auf den Tisch gelegt wurde, haben die Tschechen ausgerechnet, dass sie dann aus dem Corona-Hilfsfonds und durch den EU-Finanzrahmen ein Plus von 2,8 Milliarden Euro erwarten dürfen, gemessen an dem ersten Ansatz vom Mai. Ob diese Rechnung stimmt, lässt sich von hier aus jetzt nicht überprüfen. Vor dem Gipfel hatte Andrej Babiš erklärt, dass er den Corona-Hilfsfonds grundsätzlich unterstützt. Die Summe der Zuschüsse war ihm aber zu hoch. 400 Milliarden Euro, das scheint Tschechien nun aber mitzutragen. Er hat auch die Beitragsrabatte für die Nettozahler abgelehnt und auch mit den Kriterien für die Vergabe der Zustände der Zuschüsse war er nicht so ganz einverstanden.
Die geplante Verknüpfung der Mittel an Rechtsstaatsmechanismen richtet sich ja vor allem an oder beziehungsweise gegen Ungarn und Polen, und die sind auch erwartungsgemäß dagegen. Springt Ihnen Tschechien, wie schon so oft, solidarisch zur Seite?
Na, so oft war das bisher gar nicht. Die V4, die Visegrad-4-Staaten, haben ja in Brüssel auch zeitweilig intern beraten, und dabei werden Polen und Ungarn sicher verbale Unterstützung bekommen haben. Aber dass sich Tschechien öffentlich für die beiden Länder verwendet oder in die Bresche wirft, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Soweit würde die offizielle Außenpolitik vermutlich nicht gehen. Man muss immer wissen, Prag will es sich mit Deutschland nicht verderben, und das gilt noch mehr für die Slowakei. Außerdem auch bei Andrej Babiš, sage ich mal, gibt es einen gewissen Anteil an Narzissmus. Der will unter den EU-Kolleginnen und Kollegen akzeptiert und anerkannt werden. Er hat wegen dieser ganzen Geschichten um seinen Interessenkonflikt, also einerseits Regierungschef, andererseits Konzernchef, sowieso ein Imageproblem. Er wird sich nicht, glaube ich, in diese Blockiererecke drängen lassen. Es ist aber auch nicht nötig. Solange Einstimmigkeit erforderlich ist bei solchen Beschlüssen, können das Polen und Ungarn ja alleine verhindern.
Was hält denn der tschechische Ministerpräsident Babiš von der Idee, Klimaschutzauflagen mit den Geldern zu verbinden?
Also Babiš hat ja aktiv mitgeholfen, dass Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin werden konnte. Nichtsdestotrotz, von ihrem Green Deal hält er im Grunde wenig. Tschechien hat sich zwar auch der CO2-Neutralität verpflichtet, hat aber gleichzeitig zu Protokoll gegeben, dass in Tschechien Kohleausstieg und CO2-Freiheit nur mit Atomenergie zu erreichen ist. Die Vorstellungen von Deutschland oder auch von der EU zum Umstieg auf Erneuerbare, die seien so in Tschechien nicht umzusetzen. Und deshalb gibt es auch große Vorbehalte, jetzt Hilfsgelder mit Umweltauflagen zu verbinden. Babiš will Investitionshilfen, womit gemeint ist, dass auch die sehr wichtige und auch sehr notleidende Autoindustrie in ihrer derzeitigen Verfassung EU-Hilfen bekommen sollte. Also diese Verknüpfung von Gelder zahlen mit Klimaschutzauflagen. Davon wird hier wenig gehalten.
Wie werden die Kriterien, nach denen die Hilfen verteilt werden sollen, beurteilt? Also dieser Verteilungsschlüssel, der sich auch nach der Arbeitslosenquote richtet.
Das war einer der Knackpunkte im Vorfeld. Babiš hat immer wieder gesagt, dieses Kriterium Arbeitslosigkeit der letzten 5 Jahre, das finde er ungerecht. Tschechien hat die niedrigste Arbeitslosenrate in der Europäischen Union und wird auf diese Weise benachteiligt. Ich finde, da hat er auch einen Punkt, denn diese niedrige Arbeitslosigkeit ist ja erkauft auch durch niedrige Löhne. Tschechien und auch die Slowakei sind 2 Länder, in denen die privaten Einkommen und die Vermögen immer noch weit unter dem EU-Durchschnitt sind. Das sind im Grunde immer noch arme Länder, ärmer jedenfalls als zum Beispiel Italien. Und deswegen wird es als ungerecht empfunden, dass man womöglich für Kredite an solche Staaten dann mithaften kann, ohne dann selbst aus diesem Programm aus tschechischer Sicht angemessen zu profitieren.
Welche Erwartung Tschechien an die Ergebnisse des EU-Sondergipfels hat, das erklärte uns Peter Lange, unser Korrespondent in Prag. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Dieser Fall belastet die spanisch-katalanischen Beziehungen. Laut Berichten der spanischen Zeitung El País und des britischen Guardian wurden mehrere pro-separatistische Politiker, unter ihnen auch der katalanische Parlamentspräsident, von der israelischen Software Pegasus ausspioniert bzw. überwacht. Der Hersteller verkauft das Programm laut eigener Auskunft nur an Regierungen und Sicherheitsbehörden. Möglich wurde der Angriff durch eine Sicherheitslücke beim Nachrichtendienst WhatsApp. Es wäre der erste Fall, in dem europäische Politiker von dieser Software ausspioniert worden sind. Julia Macher berichtet für uns aus Barcelona.
Irgendwann im April, Mai letzten Jahres bemerkte der Präsident des katalanischen Parlaments, Roger Torrent, seltsame Bewegungen auf seinem Smartphone. WhatsApp-Nachrichten verschwanden, in kurzer Zeit wurden ungewöhnlich viel Daten verbraucht. In jenen Wochen wurde der Politiker der pro-separatistischen Linksrepublikaner als Zeuge im Prozess gegen die Führungsspitze der Unabhängigkeitsbewegung vernommen. Torrent war, wie mindestens 4 weitere separatistische Politiker, Opfer einer Cyberattacke geworden. Das Spionageprogramm Pegasus wird normalerweise von Regierungen im Kampf gegen Terroristen eingesetzt. Dass man mit ihm auch demokratisch gewählte Politiker überwachen wollte, sei ein unglaublicher Skandal, klagt Torrent im Radiosender RAC-O. Mit demokratischen Grundsätzen, mit dem Rechtsstaat ist das in keinster Weise zu vereinbaren. Ganz offensichtlich wurde unser Recht auf Privatsphäre und sichere Kommunikation verletzt. Aber der eigentliche Skandal ist, dass man mit illegitimen Methoden die Entwicklung unseres politischen Projekts behindert hat. Der Politiker vermutet, dass der spanische Geheimdienst CNI hinter dem Angriff steckt. Er will Klage gegen den damaligen Chef Felix Sanz Roldán einreichen. Denn eine Überwachung ohne richterliche Anweisung ist auf jeden Fall illegal. Doch der Geheimdienst weist die Vorwürfe zurück. Zwar beobachtet der CNI die katalanische Unabhängigkeitsbewegung wegen verfassungsfeindlicher Aktivitäten seit mehreren Jahren, allerdings handle man immer, so beteuert die Behörde, im Einklang mit den Gesetzen. Auch die aktuelle Regierung behauptet, niemals Kontakt zum Hersteller der Software gehabt zu haben. Haben womöglich Drittstaaten Informationen beschaffen oder Geheimdienstler auf eigene Faust gehandelt? Während Vizepräsident Pablo Iglesias von der linksalternativen Unidas Podemos gemeinsam mit anderen Parteien einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss fordert, signalisiert der sozialistische Justizminister Juan Carlos Campo im spanischen Fernsehen zumindest Aufklärungswillen. Sollte sich dieser Verdacht bewahrheiten, dann muss das natürlich gründlich untersucht werden. Das ist sehr schwerwiegend, keine Frage. Aber zugleich habe ich volles Vertrauen in den Rechtsstaat. Der Rechtsstaat garantiert das Kommunikationsgeheimnis, dazu gibt es keine Alternative. Für große Unruhe auf der Regierungsbank scheinen die Enthüllungen nicht zu sorgen. Sanchez regiert das Land seit Juni 2018, die Linkskoalition ist erst seit Januar dieses Jahres an der Macht. Direkte Verantwortlichkeiten sind wenig wahrscheinlich. Auch die von der Spionage betroffenen katalanischen Linksrepublikaner fahren bisher noch nicht das ganz harte Geschütz auf. Die Partei ist die treibende Kraft hinter dem katalanisch-spanischen Dialog, der als vertrauensfördernde Maßnahme die Beziehungen zwischen Barcelona und Madrid verbessern soll. Trotz des Skandals platzen lassen werde man die Verhandlungen auf keinen Fall. Der runde Tisch sei die einzige Möglichkeit für eine Lösung des Konflikts, so Torrent. Den Politologen José Luis Martí von der Universität Pompeu Fabra wundert das nicht. Die Anführer der Pro-Unabhängigkeitsparteien haben damit gerechnet, ausspioniert und abgehört zu werden. Das macht die Affäre unter demokratischen Gesichtspunkten nicht weniger schwerwiegend. Allerdings ruhen die Verhandlungen ohnehin. Wegen der Corona-Krise und weil nicht klar ist, wer auf katalanischer Seite eigentlich die Führung hat. Die separatistischen Parteien der katalanischen Regierungskoalition sind untereinander wegen ihrer unterschiedlichen Strategien zerstritten und beäugen sich misstrauisch. Manche spekulieren, dass vielleicht sogar das Umfeld von Carles Puigdemont hinter den Cyberangriffen stecken könnte. Dass die Enthüllungen bisher noch kein politisches Erdbeben verursacht haben, liegt, so Martí, nicht an ihrer fehlenden Relevanz, sondern an der Nachrichtenkonjunktur.
Es mucho más erosionador el desacuerdo sobre el rey emérito y sobre el propio rey actual, Felipe VI.
Altkönig Juan Carlos droht ein Prozess wegen Geldwäsche und der angemessene Umgang mit dem Ex-Staatsoberhaupt würde das Land und die Parteien vor eine sehr viel größere Zerreißprobe stellen.
Julia Macher über den Spionageverdacht gegen katalanische Politiker. Es waren die OSZE-Mitarbeiter, die die Situation in dem umkämpften Osten der Ukraine beobachteten. Es sind die OSZE-Gesandten, die die Rechtsstaatlichkeit von Wahlen bestätigen oder eben nicht. Es ist die Mission dieser zwischenstaatlichen Institution, Frieden und Demokratie zu sichern in allen ihren 57 Mitgliedsländern. Vor allem durch den politischen Dialog. Doch der scheint innerhalb der Institution im Moment nicht mehr zu funktionieren. Denn die Mitgliedstaaten haben die Mandate der wichtigsten Führungspositionen nicht verlängert. Und so steht die OSZE plötzlich ohne Führung da. Ich bin nun verbunden mit der Journalistin Stefanie Lichtenstein. Frau Lichtenstein, Sie waren auch einige Jahre für die OSZE tätig. Kam diese Nichtverlängerung der Mandate für Sie überraschend?
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Hierzu muss man vielleicht kurz in die Vergangenheit blicken. Normalerweise ist eine Verlängerung der Mandate dieser vier Spitzenposten eine reine Formsache. Allerdings hat man im Jahr 2017 ein politisches Gesamtpaket dieser vier Positionen geschnürt. Und somit war eigentlich immer klar, dass eine Verlängerung nur dann problemlos funktionieren würde, wenn kein einziges OSZE-Mitgliedsland gegen einen dieser Kandidaten Einspruch erheben würde. Das heißt, seit spätestens Anfang Juni, als mir aus Diplomatenkreisen als ich erfahren habe, sozusagen, dass eines der Länder, nämlich Aserbaidschan, einer Verlängerung des OSZE-Medienbeauftragten, des Franzosen Alain Désir, nicht zustimmen würde. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war mir klar, dass es sehr, sehr schwierig werden würde und dass eben genau das Problem eingetreten ist, dass diese berühmte Pandoras Box dadurch geöffnet wurde und zu einer Kettenreaktion weiterer Staaten geführt hat, die dann eben das Gesamtpaket zu Fall gebracht hat. Hier haben sich eben weitere Staaten dann ebenfalls gegen den Medienbeauftragten gestellt, aber eben auch gegen die Direktorin des Büros für Menschenrechte und Wahlbeobachtung, eine ehemalige isländische Außenministerin. Das waren zwei Länder, nämlich Tadschikistan und die Türkei. Diese Aktionen dieser drei Länder haben ihrerseits eine Gruppe an westlichen Staaten auf den Plan gerufen, die dann ihrerseits die übrigen zwei Posten, nämlich den OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger und den Italiener Lamberto Zanni, den Hohen Kommissar für nationale Minderheiten, blockiert haben. Hier muss man sich ganz ehrlich die Frage stellen, wie kommen führende westliche Länder wie Frankreich, Kanada, Norwegen und Island dazu, so eine Aktion in einer so wichtigen internationalen Organisation zu starten? Hier gibt es einerseits Meinungen, die sagen, dass diese Länder eben sich als Retter der wichtigen Institutionen im Bereich der Medienfreiheit und der Menschenrechte aufgestellt haben und gemeint haben, sie können nur so ein wirklich großes Druckmittel für die weiteren Verhandlungen in der Hand haben, wenn eben auch die anderen beiden Posten blockiert werden. Ganz schlüssig ist das aber nicht, muss man ehrlich sagen, weil sich diese Staaten auch nicht auf weiterer hoher politischer Ebene für ihre Kandidaten eingesetzt haben. Das heißt, man muss doch davon ausgehen, dass das hier wirklich ein Machtspiel war und bis zu einem gewissen Grad auch eine Retourkutsche dieser westlichen Länder gegen die anderen drei Länder, die zu diesem jetzt doch eher dramatischen Führungsvakuum geführt hat.
Kann man daraus schließen, dass die OSZE in gewisser Weise ein Abbild der aktuellen Geopolitik ist?
Ja, tatsächlich ist die OSZE so ein Abbild. Sie ist basiert auf Konsens, was bedeutet, die internationalen Beziehungen spiegeln sich in dieser Organisation wider, in der man eben zunehmend sieht, dass nicht nur Großmächte, sondern auch andere Staaten, die eigentlich sonst immer für internationale Zusammenarbeit eingetreten sind, nun sehr stark sich auf Rivalität fokussieren und auf eigene nationalstaatliche Interessen und eigentlich dem Multilateralismus bis zu einem gewissen Grad den Rücken gekehrt haben.
Wie würden Sie das einschätzen? Stürzt diese Führungslosigkeit die OSZE jetzt in eine tiefe Krise und ist sie überhaupt noch handlungsfähig?
Ja, die OSZE ist tatsächlich meiner Meinung nach in einer Krise, denn es sind eben alle vier Führungspositionen nun unbesetzt. Es ist auch vollkommen unklar, wie lange hier dieses Vakuum an der Spitze der Organisation andauern wird, denn diese Verhandlungen sind eben aus Erfahrung sehr, sehr schwierig. Und ich sehe hier doch, je länger das dauert, schwere Auswirkungen, vor allem auf die Möglichkeit der Organisation, in den von Ihnen schon in der Moderation angesprochenen Konfliktregionen zu agieren, wie eben zum Beispiel in der Ukraine, aber auch in den anderen wichtigen, noch bestehenden Konflikten in Europa, wie etwa um Bergkarabach oder Transnistrien. Denn obwohl es einen Vorsitz gibt in der OSZE, der jährlich wechselt und den derzeit Albanien innehat und das nach wie vor natürlich an der Spitze der Organisation steht, ist die Rolle des Generalsekretärs gerade in diesen Konfliktmanagement-Tätigkeiten der Organisation sehr wichtig. Der Generalsekretär unterstützt hier sehr stark den Vorsitz und je länger man hier niemanden hat, der auch mit einem politisch starken Mandat ausgestattet ist, wird es meiner Meinung nach einfach zu einer Reduzierung der Möglichkeiten dieser Organisation kommen. Das Gleiche gilt für den Bereich der Minderheitenrechte und der Medienfreiheit, die hier de facto ausgeschaltet ist.
Machtspiele und Geopolitik. Warum die OSZE plötzlich ohne Führung dasteht, schilderte uns Stefanie Lichtenstein. Sie ist Journalistin und war auch lange OSZE-Mitarbeiterin. Danke dafür. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.